SR Info. Bilanz am Abend.
Mit Sarah Sasso. Herzlich willkommen. Es geht weiter nach unten. Die Konjunktur in Deutschland lahmt und das stärker als erwartet. Das sagt die Herbstprojektion der Bundesregierung aus, die Wirtschaftsminister Habeck heute vorgestellt hat. Der Bund der Steuerzahler, der hat heute sein diesjähriges Schwarzbuch mit Fällen von Steuergeldverschwendung veröffentlicht und wir schauen rein. Wie zerstörerisch wird Milton? Der Hurrikan soll in der Nacht in Florida auf Land treffen und das könnte schlimme Folgen haben. Diese und weitere Themen hier in der SR-Infobilanz am Abend bis 18 Uhr.
SR-Info.
Die Wirtschaft in Deutschland, die kommt einfach nicht in Schwung. Das muss nun auch die Bundesregierung zugeben. Bundeswirtschaftsminister Habeck hat heute die Herbstprojektion vorgestellt und die offenbart, es wird auch in diesem Jahr zu einer Rezession kommen. So die Prognosen. Aus Berlin, Lothar Lenz.
Die deutsche Wirtschaftsleistung schrumpft um 0,2% in diesem Jahr. Das klingt nicht nach viel, aber es ist das zweite Rezessionsjahr hintereinander. Und es geht um Wirtschaftsgüter und Dienstleistungen im Wert von rund 20 Milliarden Euro, die jetzt gegenüber der letzten Prognose weniger produziert werden. Nichts also, worauf der Bundeswirtschaftsminister irgendeinen Optimismus gründen könnte. Doch Robert Habeck versucht es trotzdem.
Deutschland ist ein Land voller Stärken.
Nämlich viele erfolgreiche Unternehmen, sagt Habeck, einer glänzenden Forschungslandschaft und weltweiter Handelsverbindungen. Die konjunkturellen Probleme seien vor allem eine Folge der starken Inflation und hoher Energiepreise. Beides aber, so Habeck, habe man jetzt im Griff.
Wir werden uns daraus arbeiten, wie wir es in der Geschichte des Landes schon so häufig getan haben.
Aber auch für das kommende Jahr erwartet die Bundesregierung nur ein Wachstum von 1,1%. Eine durchgreifende wirtschaftliche Belebung ist das noch nicht, räumt auch der Bundeswirtschaftsminister ein.
Der Aufschwung verzögert sich also ein weiteres Mal.
Aber was tut die Ampel gegen diese Schwäche? Habeck verweist auf das Wachstumspaket, bessere Abschreibungsmöglichkeiten zum Beispiel für Unternehmen, die Elektroautos für ihren Fuhrpark anschaffen. Das könne Impulse geben, sagt der Bundeswirtschaftsminister und appelliert an die Bundesländer, dem Paket im Bundesrat auch zuzustimmen. Der grüne Vizekanzler redet nicht drumherum. In zentralen politischen Fragen hätte die Ampel eine klarere Politik machen sollen, um Wirtschaft und Verbrauchern Orientierung zu geben. Robert Habeck.
Der Streit zwischen Regierungsmitgliedern, aber auch die Unsicherheit, was kommt nach einer nächsten Bundestagswahl. Also die politische Landschaft ist sicherlich unübersichtlich im Moment und Unübersichtlichkeit ist bestimmt keine Unterstützung für Vertrauen.
Und so klingt es auch weder nach Unterstützung noch nach Vertrauen, wenn Bundesfinanzminister Christian Lindner den Grünen fast zeitgleich attestiert, sie übertrieben es mit dem Klimaschutz und seien deshalb mitverantwortlich für die wirtschaftliche Situation. Christian Lindner.
Wir haben über viele Jahre mit Bürokratie, Steuerlast, aber offen gesagt auch mit planwirtschaftlichem Klimaschutz das Standortvertrauen in Deutschland beschädigt, seit mindestens 10 Jahren. Und hier brauchen wir einen Kurswechsel.
Den fordert auch Tanja Gönner, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der deutschen Industrie. Sie hält viele Probleme für hausgemacht.
Die Weltwirtschaft wächst, nur wir wachsen nicht mit. Wir sehen, dass Europa stärker wächst als Deutschland. Das deutet darauf hin, dass wir am Standort ein Thema haben.
Nämlich zu viel Bürokratie und zu hohe Steuern für die Unternehmen, sagt Gönner. Die wirtschaftspolitische Sprecherin der Union im Bundestag, Julia Klöckner, wirft der Bundesregierung vor, sie vernichte mit ihrer Politik Wohlstand. Die Bürokratie müsse abgebaut werden und das Bürgergeld reformiert. Ohne eine gesunde Wirtschaft lasse sich auch der Sozialstaat nicht finanzieren, sagt Klöckner. Wie viel Geld genau die Bundesregierung für ihren Haushalt 2025 zur Verfügung haben wird, wird die Steuerschätzung Ende November zeigen.
Der Bundesrechnungshof hält Verkehrsminister Wissing beim Steuern der Bahn AG für gescheitert. Der Staat hat aus Sicht des Rechnungshofes die Kontrolle verloren. Über die Kritik im Einzelnen berichtet Hauptstadtkorrespondent Jan Zimmermann.
Die Vorwürfe wiegen schwer. Verkehrsminister Volker Wissing sei bei der Bahn gescheitert. Der Bund muss als Eigentümer der Bahn einen viel größeren Einfluss auf den Staatskonzern haben, als das aktuell der Fall ist. Zu diesem Ergebnis kommt der Bundesrechnungshof. Die Oppositionsparteien CDU und CSU teilen diese Kritik. Der CSU-Bundestagsabgeordnete und Verkehrspolitiker Ulrich Lange.
Die Trennung des Netzes vom Fahrbetrieb ist nicht durchgeführt. Der Einfluss des Bundes ist nicht wahrgenommen. Der Aufsichtsratsvorsitzende kommt aus dem Finanzministerium und nicht dem Verkehrsministerium. Allein diese Dinge zeigen, Wissing hat an dieser Stelle einfach mal wieder versagt.
Von einem Versagen sprechen die Kritiker vor allem bei der neuen, am Gemeinwohl orientierten Infrastrukturgesellschaft InfraGo. Diese Gesellschaft ist seit Anfang des Jahres für das Schienennetz, die Bahnhöfe und deren Sanierung zuständig. FDP-Minister Wissing soll die InfraGo falsch aufgestellt haben. Der Bund kann zu wenig entscheiden, sagen die Rechnungsprüfer. Für die Union wäre es sinnvoller gewesen, die Infrastrukturgesellschaft aus dem Staatskonzern herauszulösen oder noch besser, die Aktiengesellschaft Deutsche Bahn aufzulösen und in eine andere Rechtsform, zum Beispiel in eine GmbH, zu überführen, um leichter mitbestimmen und kontrollieren zu können.
Bei der Aktiengesellschaft ist es so, dass der Bund im Aufsichtsrat als Eigentümer vertreten ist, aber der Aufsichtsrat ist ein reines Kontrollorgan. Der Aufsichtsrat ist nicht beteiligt am operativen täglichen Geschäft,
sagt CSU-Politiker Ulrich Lange. Die Rechnungsprüfer kritisieren auch, dass immer mehr Geld in die Bahn fließt, ohne genau zu wissen und überprüfen zu können, was mit den Staatsmilliarden passiert. Volker Wissings Ampelpartner teilen diese Kritik so nicht. Für die Bahnprobleme von heute sind die CSU-Verkehrsminister von gestern verantwortlich, so der verkehrspolitische Sprecher der Bundestagsgrünen, Stefan Gelbhaar.
Die Kompetenz im Verkehrsministerium wurde unter Ramsauer, Dobrindt, Scheuer einfach konsequent abgebaut. Das heißt, die Bahnabteilung war nur noch, wenn man so will, in Rümpfen vorhanden. Und es ist jetzt die Aufgabe von Wissing, und der hat er sich auch angenommen, im Ministerium eben diese Bahnabteilung wieder aufzubauen und so zu gestalten, dass diese eben auch eine Bahn effektiv kontrollen kann, anschieben kann, sagen kann, das muss passieren.
Aber auch der Grünen-Abgeordnete sieht beim Einfluss des Bundes auf die Bahn noch Luft nach oben, etwa durch eine neue Gesellschaftsform. Doch weder in der aktuellen noch in den vergangenen Regierungen gab es eine Mehrheit für eine umfassende Bahnreform und ein Ende der Bahn als Aktiengesellschaft. Der Verkehrsminister selbst verweist auf die von ihm angestoßenen Reformen bei der Bahn, zum Beispiel die Sanierung wichtiger, vielbefahrener Strecken. Auch alle anderen Ziele des Bundes würden durch die Bahn pünktlich umgesetzt. Das Unternehmen soll engmaschig kontrolliert werden, heißt es aus dem Ministerium. Rückendeckung bekommt der Verkehrsminister sogar von ganz oben. Bundeskanzler Scholz ließ durch seinen Sprecher ausrichten, die Bahn sei bei Wissing in guten Händen.
Und weiter geht es mit Kritik an den Staatsausgaben. Dieses Mal kommt sie vom Bund der Steuerzahler. Der hat jedes Jahr ein Auge drauf, was da wieder schiefgelaufen ist beim Ausgeben von Steuergeldern. Was es im Berichtsjahr 23/24 so in die Liste der kuriosesten Fälle geschafft hat, weiß Oda Tischewski.
Deutschland, das Verwaltungsmonster. Für jede Kleinigkeit gibt es hier Regeln, Vorschriften und Normen und die werden durchgesetzt, koste es, was es wolle. Das beklagt auch der Bund der Steuerzahler einmal mehr in seinem aktuellen Schwarzbuch. Immer wieder werde öffentliches Geld verschwendet, um sinnlose Maßnahmen zu finanzieren, so Rainer Holznagel, Präsident des Steuerzahlerbundes.
In Hessen beispielsweise gibt es ein Stadtbad in Biedenkopf. Dort musste ein Sprungturm abgebaut werden, weil das Becken darunter 5 Zentimeter zu flach ist. Nach 30 Jahren ist das aufgefallen, aber Vorschrift ist Vorschrift.
Verschwendung, Aktionismus und Leichtfertigkeit bei der Finanzplanung wirft der Bund der Steuerzahler der öffentlichen Hand vor. Bauvorhaben, Klimaprojekte oder Infrastruktur würden oft kurzsichtig geplant und finanziert. Später explodierten dann die Kosten oder das ganze Konzept erweise sich als nutzlos. An anderer Stelle könne dagegen Geld zurückgeholt werden, so zum Beispiel bei den Corona-Tests. 18 Milliarden Euro sind in die Testzentren geflossen. Mittlerweile aber ist bekannt, dass bei den Abrechnungen nicht immer alles legal ablief.
Und deswegen fordern wir die Bundesregierung auf, hier auch tätig zu werden, nicht nur im juristischen Bereich, also strafrechtlich. Wir gehen davon aus, dass bis zu 1 Milliarde, also 1000 Millionen, hier zurückgeholt werden können. Und deswegen muss die Bundesregierung hier entschlossen handeln.
Am meisten versickerten Steuern aber in der aufgeblähten deutschen Verwaltung, so der Lobbyverband. Dem Thema Bürokratieabbau widmet er in seinem Schwarzbuch ein Sonderkapitel.
Wir haben sehr viel bürokratische Regeln, die eben dafür sorgen, dass auch Steuergeld verschwendet wird. Mit ganz vielen großen und kleinen Beispielen zeigen wir eben aus, dass manchmal der gesunde Menschenverstand schlicht und ergreifend ausgehebelt wird und dann Projekte stattfinden, die nichts bringen, aber wahnsinnig teuer sind.
Mehr Geld bedeutet eben nicht automatisch mehr Effizienz, so Holznagel. Und die schleppenden Fortschritte bei der Digitalisierung seien nicht nur ein Ärgernis für Bürgerinnen und Bürger und ein erheblicher Kostenfaktor, sondern auch ein Problem für den Wirtschaftsstandort.
Wir regen uns über 1.000 Euro Prämien auf, die Langzeitarbeitslose bekommen, wenn sie mal ein Jahr arbeiten. Aber wir ignorieren schlicht und ergreifend, dass dieser Staat digital wirklich ein Entwicklungsland ist und dementsprechend sehr viele Unternehmen auch deshalb in andere Staaten umsiedeln oder erst gar nicht zu uns kommen.
Doppelregulierungen reduzieren, Verwaltungsprozesse transparenter und effizienter machen. Die Forderungen des Bundes der Steuerzahler richten sich an Bund, Länder und Kommunen und sie gehen auch nach Brüssel.
Und auch das Saarland taucht in der aktuellen Schwarzbuch-Ausgabe auf. Mit 2 Fällen, einem aus St. Ingbert und der ehemalige Oberbürgermeister von Homburg, Schneidewind, taucht sogar schon zum 2. Mal auf, berichtet SR-Info-Reporter Thomas Gerber.
Schneidewind kommt bereits zum 2. Mal zu Schwarzbuch-Ehren. Dieses Mal aber geht es nicht um den aberwitzigen Einsatz von Privatdetektiven auf den Spuren einer vermeintlichen Holzmafia, sondern um das, was landesseitig daraus folgte. Mehr als die Hälfte seiner Amtszeit, 5,5 Jahre nämlich, war Schneidewind vom Dienst suspendiert. Damit zum Nichtstun verdammt, aber mit 7.500 Euro brutto monatlich weiter durchaus gut alimentiert. Für den Steuerzahler Bund ein krasser Fall von Verschwendung. Jahrelang habe der Staat viel Geld hingeplättert, nur weil die Disziplinarbehörde nicht in die Puschen gekommen sei. Auch beim 2. saarländischen Schwarzbuchfall gibt's ein kleines Déjà-vu. Tatort wieder mal St. Ingbert, nach der Baumwollspinnerei im letzten Jahr nun die Musikschule. Hier hätten sich die Kosten auf 4 Millionen Euro verdreifacht. Für den Steuerzahlerbund war es absehbar. Ein historischer Knast als Ort des Musizierens, das musste ja teuer werden.
Kinder und Jugendliche sind unsere Zukunft. Das ist ein Satz, der viel ausdrückt, aber auch häufig als Worthülse dient. Denn tatsächlich werden Themen, die Kinder und Jugendliche betreffen, gerade in der Politik gern mal nach hinten geschoben. Damit die nachfolgenden Generationen künftig im Saarland mehr Mitspracherecht in der Politik haben, hat der Landtag nun ein entsprechendes Gesetz beschlossen. Wie das funktionieren soll und was die saarländischen Fraktionen davon halten, berichtet SR-Inforeporterin Denise Friemann aus dem Landtag.
Dass Kinder und Jugendliche bei politischen Entscheidungen, die sie betreffen, mitreden können sollen, ist schon lange in der UN-Kinderrechtskonvention festgeschrieben und damit geltendes Recht, das Deutschland umsetzen muss. Durch das neue Gesetz, das der saarländische Landtag heute verabschiedet hat, sollte das Wie geklärt werden. Für die SPD-Abgeordnete und Sprecherin für Kinder- und Jugendpolitik Martina Holzner ein wichtiger Schritt.
Wir haben es als unsere Aufgabe gesehen, dafür zu sorgen, dass unsere Kinder und Jugendlichen gehört werden. Unsere Kinder und Jugendlichen sind die Zukunft unseres Landes. Das Gesetz schafft echte Partizipationsmöglichkeiten und das auf allen Ebenen.
Konkret bedeutet das zum einen, dass es einen neuen Fonds in Höhe von 20.000 Euro jährlich für Kinder- und Jugendprojekte geben wird. Aber vor allem müssen Kinder und Jugendliche in Zukunft bei Gesetzesvorhaben und Regelungen, die sie betreffen, verpflichtend angehört und beteiligt werden. Auf Landesebene sind dafür zum Beispiel Beteiligungsforen für junge Menschen vorgesehen, also so eine Art Gesprächsrunde. Auf kommunaler Ebene dürfen die einzelnen Kommunen selbst entscheiden, wie sie die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen konkret umsetzen wollen. Jetzt stellt sich die Frage, von welchen Gesetzen und Vorhaben junge Menschen besonders betroffen sind oder vielleicht eher von welchen nicht. Der zuständige Minister Magnus Jung zeigt, es gibt eine ganze Bandbreite an jungen Themen.
Bildungspolitik ist natürlich Kinder- und Jugendpolitik. Wenn es um die Frage der Ausbildung oder eines Studiums geht, dann geht es um Kinder- und Jugendpolitik. Wenn es um die Frage geht, wie schützen wir Klima und Umwelt, dann geht es um die Zukunftsgrundlagen der jungen Generation. Das ist Kinder- und Jugendpolitik.
Um genau zu prüfen, welche Themen jetzt besondere Relevanz für junge Saarländerinnen und Saarländer haben, soll eine extra Servicestelle eingerichtet und angesiedelt werden. 2 neue Stellen für 52 Kommunen und 6 Kreise seien allerdings zu wenig, so der Jugendpolitikbeauftragte der CDU-Fraktion Jonas Reiter. Außerdem müsse man darauf aufpassen, dass wirklich alle Jugendlichen beteiligt werden.
Uns zusammen muss es gelingen, dass dieses Gesetz auch Wirkung entfaltet bei der Jugend auch im ländlichen Raum, die auch nicht in parteipolitischen Organisationen organisiert ist, bei dem normalen Durchschnittsjugendlichen im Saarland, der nicht in Saarbrücken wohnt, der aber auch in Saarbrücken wohnen kann. Und hier müssen wir an alle denken.
Ansonsten waren sich SPD und CDU-Fraktionen, die den Entwurf gemeinsam im Ausschuss ausgearbeitet haben, aber einig. Der gesellschaftliche Wandel, die Politikmüdigkeit und eine Jugend, die gehört werden will, machen dieses Gesetz notwendig. Die AfD-Fraktion dagegen kritisierte scharf, stimmt am Ende auch gegen den Entwurf.
Sie werden nicht bewirken, dass irgendwo in einem Verein, irgendwo in der Schule die Kinder und Jugendlichen besser gestellt sind mit ihrem Gesetz.
So der AfD-Fraktionsvorsitzende Dörr. Ob die neuen Regelungen etwas bewirken, wird sich mit der Umsetzung und durch die geplante regelmäßige Berichterstattung der einzelnen Stellen zeigen. Bei der Beteiligung der jungen Menschen, einen Querschnitt der Gesellschaft herzustellen und am Ende nicht nur die Jugendlichen zu hören, die sich sowieso für Politik interessieren, wird wohl eine der größeren Aufgaben bei diesem Vorhaben sein.
Mehr Mitspracherechte für Kinder und Jugendliche auf politischer Ebene, das wird im Saarland nun umgesetzt. Der Landtag hat ein entsprechendes Gesetz beschlossen, Denise Friemann berichtete. Meinungsvielfalt, das ist ja an sich eine gute Sache, aber wenn die Ansichten so weit auseinandergehen, wie das zwischen Ungarn und der EU der Fall ist, dann wird's schwierig. Ungarn hat gerade die EU-Ratspräsidentschaft inne und nach der Vorstellung eben seiner Vorstellungen von der richtigen EU-Politik heute hat es einen regelrechten Schlagabtausch zwischen Orbán und Kommissionspräsidentin von der Leyen gegeben. Paul Vorreiter kommentiert.
Der Besuch von Viktor Orbán im Europäischen Parlament ist für den illiberalen Premier eines der schwierigsten Auswärtsspiele. Mit einer Generalabrechnung von Liberalen und Linken hat er selbst gerechnet, aber er konnte nicht ahnen, wie viele seiner Gegner rhetorisch zur Höchstform auflaufen würden. Politische Gewinner gibt es dadurch aber nicht. Orbán lässt jede Kritik pauschal an sich abprallen und führt vor, wie gespalten das Parlament ist. Man kennt Ursula von der Leyen auch von Bildern, wo sie Orbán lächelnd die Hand schüttelt. An diesem Tag macht ihre versteinerte Miene deutlich, wie ernst es die Kommissionspräsidentin mit ihrer Kritik meint. Scheibchenweise zerlegt sie das Programm von Orbáns Ratspräsidentschaft zu Wettbewerbsfähigkeit und Migration, zeigt die grotesken Widersprüche auf. Wie es sein kann, dass der Mann, der Europas wirtschaftliche Autonomie beschwört, ausgerechnet selbst in Energiefragen immer abhängiger wird von autokratischen Regimen wie Russland und China. Orbán selbst fallen kaum souveräne Antworten ein. Er ruft Propaganda, wenn es um Korruption geht, schimpft über linke Lügen, wird trotzig. Wenn man sein Land beleidige, müsse er es verteidigen. Im neuen Parlament weiß Orbán auch viele Unterstützer hinter sich. Sie rufen ihm zu, hart zu bleiben gegenüber Brüssel, beklatschen ihn mit stehenden Ovationen. Er solle vor der selbsternannten Königin Ursula nicht einknicken, hört man. Man könnte diesen Schlagabtausch auch einfach wieder vergessen und sich etwas anderem widmen. Aber die Debatte hinterlässt ein ungutes Gefühl. Was vielleicht jahrzehntelang als selbstverständlich galt, ist in Europa kein Konsens mehr. Orbán elektrisiert das Parlament so sehr, dass es sich selbst entblößt. Was Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, europäische Werte sind, wer Kriege vom Zaun bricht und wer die Opfer sind, auf so grundsätzliche Fragen kann sich das Parlament nicht einigen. Ein eigentlicher Pflichttermin, in dem eine Ratspräsidentschaft meist ohne große Beachtung ihr Programm runterbetet, wird so zu einem Theaterstück, das zeigt, wie zerrissen Europa ist. Apropos Ratspräsidentschaft. Für die hat sich bei der Rede tatsächlich kaum jemand interessiert, wie Orbán zu Recht schimpfte. Vielleicht lag es aber auch daran, weil Ungarn bis Ende des Jahres nicht mehr arg viel ausrichten kann. Der gesetzgeberische Prozess ist nach den Europawahlen noch nicht richtig angelaufen, auch steht die neue Kommission noch nicht. Orbáns Geschick als Verhandler und ehrlicher Makler zwischen den Institutionen wird also noch nicht wirklich gebraucht. Stattdessen ist er das Gesicht einer gespaltenen Europäischen Union, die sich über sich selbst nicht mehr einig ist.
Die Kluft ist tief zwischen der EU und Ungarn. Das hat sich also heute wieder im Straßburger Parlament gezeigt. Paul Vorreiter hat kommentiert. Die SR-Infobilanz am Abend. Wie bereiten sich die Menschen in Florida auf Hurricane Milton vor? Und wie geht es Halle 5 Jahre nach dem Anschlag auf die Synagoge dort? Das hören Sie nach den Meldungen mit Frederik Graus.
Der für Samstag in Ramstein geplante Ukraine-Gipfel wird verschoben. Das hat das US-Militär in Deutschland mitgeteilt. Gestern hatte US-Präsident Biden bereits seine Teilnahme wegen des Hurrikans Milton abgesagt. Biden hatte die Menschen in Florida dazu aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Der Hurrikan könnte der schlimmste Wirbelsturm in dem Gebiet seit über 100 Jahren werden. Verdi und DBB fordern vor den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst 8% mehr Einkommen für die Beschäftigten. Das haben die Gewerkschaft und der Beamtenbund mitgeteilt. Mindestens soll es aber 350 Euro mehr pro Monat geben. Auszubildende sollen 200 Euro mehr bekommen. Betroffen sind unter anderem Erzieher, Busfahrer und Feuerwehrleute. Nach Ansicht von DBB-Chef Silberbach ist die zentrale Forderung ambitioniert, aber keineswegs zu hoch. Es bestehe sonst die Gefahr, nicht mit der Privatwirtschaft mithalten zu können. Jüdisches Leben im Saarland soll besser geschützt werden. Das hat der Landtag des Saarlandes heute nach dem Jahrestag des Hamas-Angriffs auf Israel beschlossen. SPD und CDU hatten dazu einen gemeinsamen Antrag eingebracht. SPD-Fraktionschef Kommerson betonte, der Kampf gegen Antisemitismus sei eine Daueraufgabe. CDU-Fraktionschef Toscani verwies auf vermehrte antisemitische Straftaten. Die Zahl habe sich seit vergangenem Jahr verdoppelt. Zukünftig sollen jüdische Einrichtungen durch verstärkte Polizeipräsenz und Videoüberwachung noch besser geschützt werden. Außerdem will der Landtag Bildungsprojekte gegen Antisemitismus, Rassismus oder Extremismus fördern. Die AfD stimmte nicht für den Antrag. Laut Fraktionschef Dörr müssten sich alle Menschen im Saarland sicher fühlen können. Die saarländischen Arbeitsagenturen haben im vergangenen Jahr in rund 7.800 Fällen sogenannte Sperrzeiten verhängt. Wie die Regionaldirektion für Arbeit dem saarländischen Rundfunk mitteilte, waren das rund 800 Fälle mehr als 2022. Den Angaben zufolge hatten sich in den meisten Fällen Betroffene zu spät arbeitssuchend gemeldet. Viele Sperrzeiten seien auch wegen Meldeversäumnissen verhängt worden, nur wenige wegen Ablehnung einer Arbeitsstelle.
SR Info.
5 Jahre ist es jetzt her, dass ein rechtsextremer Attentäter einen Anschlag auf die Synagoge in Halle verüben wollte. Sein Motiv? Antisemitismus. Auf seiner Flucht erschoss er dann 2 Menschen und 2 verletzte er schwer. Heute nun wurde dieser Opfer gedacht. Aus Halle berichtet Attila Dabrowski.
Es ist Punkt 12:03, als es an der Synagoge in Halle ruhig wird. Kein Ton ist zu hören beim stillen Gedenken an Jana Lange und Kevin Schwarze, an die Verletzten in Wiedersdorf und an alle, die seelische Schäden davon getragen haben. Gleichzeitig läuten die Glocken in Halle, alle Busse und Straßenbahnen stoppen für 1 Minute. Genau 5 Jahre zuvor hatte der rechtsextreme Attentäter die Synagoge angegriffen, mit dem Ziel, alle Menschen in der Synagoge zu töten. Als das nicht gelingt, tötet er wahllos eine Passantin und einen Imbissgast. Auch 5 Jahre danach macht die Tat betroffen. Das zeigen die Wortbeiträge von Ministerpräsident Rainer Haseloff, Bürgermeister Egbert Geier und anderen. Aber den Tag heute nutzt die jüdische Gemeinde nicht nur zum Trauern und Gedenken. Die Gemeinde wird auch vollständig. Denn vor 1 Jahr wurde mit dem Schreiben einer neuen Tora-Rolle, einer Gebetsrolle, begonnen. Heute werden die letzten der 304.805 Buchstaben geschrieben, von Hand mit einem Federkiel. Die letzten Zeichen sind geladenen Gästen vorbehalten, darunter Ministerpräsident Rainer Haseloff und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Danach wird die Rolle an die Gemeinde übergeben, als Zeichen, dass das jüdische Leben in Halle wächst und nicht auszulöschen ist.
Die jüdische Gemeinde in Halle schaut also auch in die Zukunft. 5 Jahre nach dem traumatisierenden Anschlag auf die Synagoge, Attila Dabrowski berichtete. Auf das, was kommen wird, blicken auch die Menschen in Florida. Mit großen Ängsten, denn dort soll morgen früh zu unserer Zeit Hurricane Milton auf Land treffen. Die ersten Tornados fegen schon als Vorboten über Florida. Das berichtet der Nationale Wetterdienst über den Nachrichtendienst X. Und wer sich, wenn Milton kommt, noch in bestimmten Gebieten aufhält, der werde das nicht überleben. So drastisch hat es die Bürgermeisterin der Stadt Tampa ausgedrückt. Dorthin steuert der Hurricane gerade vom Golf von Mexiko aus zu. Katrin Brandt berichtet.
Am Mittwochmorgen war in Sarasota an der Golfküste von Florida von der drohenden Katastrophe noch nichts zu spüren.
Well, you know, right now it looks very, very calm.
Es sieht sehr, sehr ruhig aus, erzählte Bürgermeisterin Liz Alpert im Radiosender NPR. Wenn es die Berichterstattung nicht gäbe, würden die Menschen aus dem Fenster schauen und hätten keine Ahnung, was auf sie zukommt. So etwas wie Hurricane Milton habe Sarasota noch nie überfallen, glaubt die Bürgermeisterin.
We haven't had anything like this hit Sarasota, Florida, I don't think in ever.
Am Mittwochabend oder in der Nacht zum Donnerstag, Ortszeit, soll der Sturm die Golfküste von Florida erreichen, ungefähr in der Höhe der Region Tampa Bay, wo Millionen Menschen leben. Milton könnte einer der schwersten Stürme sein, die Florida je getroffen haben, mit meterhoher Sturmflut, extremem Wind und Starkregen. Und das kurz nachdem Sturm Helene vor 14 Tagen in Gemeinden wie Sarasota schwere Verwüstungen angerichtet hat. Bei Hausbesitzer Lance Heath türmen sich Möbel und Müllsäcke im Vorgarten. Er wird sich nicht die Mühe machen, sein Haus mit Sandsäcken vor der nächsten Flut zu schützen, erzählt er dem Fernsehsender NBC.
I did all that.
Das habe er alles beim letzten Mal gemacht und es habe nichts genützt, erzählte er. Er bräuchte eine Armee von Leuten, die Sandsäcke anschleppen. Das sei es nicht wert. dass der herumliegende Müll in den nächsten Stunden abtransportiert werden könnte, damit rechnete er nicht. Doch alles, was auf der Straße liegt, kann zur Gefahr werden. Der schwere Sturm, so wird befürchtet, könnte Kühlschränke und Ähnliches herumwirbeln und in Geschosse verwandeln.
I will tell people right now, if you can look outside your door,
er erzähle deshalb allen Leuten, wenn ihr Müll auf der Straße seht, müsst ihr womöglich euer Haus verlassen, sagt Byron Donalds. Der Republikaner vertritt die Stadt Naples im Abgeordnetenhaus. Bitte, bitte evakuiert, flehte er bei Fox News.
So please, please, please evacuate. I couldn't stress it more.
Trotzdem entscheiden sich Menschen, in ihren Häusern zu bleiben.
I don't want to be out stuck on a freeway in the middle of a storm. I mean, I don't know. I don't know where to go.
Sie wolle nicht mitten im Sturm auf einer Autobahn feststecken. Sie wisse nicht wohin, sagt Norma Ray im Sender NBC. Tatsächlich zeigen Fernsehbilder kilometerlange Staus auf den Autobahnen, seit in der Region Tampa Bay Millionen Menschen aufgefordert worden sind, sich in Sicherheit zu bringen. Und Gouverneur Ron DeSantis bestätigte am Morgen, wegen der hohen Nachfrage sei einigen Tankstellen das Benzin ausgegangen.
Demand has been extraordinarily high and some gas stations have run out.
Aber Nachschub sei auf dem Weg. Um sich zu retten, muss man womöglich nicht weit fahren, sagte Verkehrsminister Pete Buttigieg bei CNN. Zwischen einer Gegend, die komplett überflutet werde, und einer sicheren Unterkunft lägen nur wenige Kilometer.
It's a matter of just a few miles to get from a place that would be totally inundated to a shelter or a place that's considered safe.
Weil im Internet auch Missinformationen und Verschwörungstheorien über den Sturm verbreitet werden, raten Buttigieg und die Katastrophenschutzbehörde FEMA, sich auf die örtlichen Ersthelfer zu verlassen. Die Schäden durch den Hurrikan könnten zig Milliarden Dollar betragen und sie dürften die Debatte befeuern, wie sicher es überhaupt noch ist, in Florida zu leben. Noch ziehen jährlich Hunderttausende Menschen in den beliebten Sunshine State. Doch wegen der vielen Stürme und ihren Folgen wird es dort immer schwieriger, Häuser gegen Schäden zu versichern.
Back in the game. Jürgen Klopp ist zurück im Fußballgeschäft. Nach einer beruflichen Pause hat er nun verlauten lassen, ab Januar hat er einen neuen Job. Viele Fußballinteressierte und Klopp-Fans hat dann die Information darüber, was er denn nun wo machen wird, regelrecht geschockt. Sein neuer Arbeitgeber ist der Red Bull-Konzern, dessen Fußballchef wird Klopp nun. Hendrik Lückhoff mit den Details.
Jürgen Klopp, er ist zurück in neuer Rolle als weltweiter Fußballchef des Red Bull-Konzerns und fällt damit für viele aus seiner Rolle.
Weil ich Jürgen Klopp eigentlich als vereinsliebenden Menschen und traditionsliebenden Menschen gekannt habe.
Bei denen geht es nur um Kohle.
Soll jeder machen, was er möchte.
Also für uns Dortmunder ist das natürlich enttäuschend, das muss man schon sagen.
Das kann ich mir gar nicht vorstellen, das passt doch gar nicht zu ihm.
Geld regiert die Welt, ne?
Fans in Mainz und Dortmund und nicht nur da reiben sich die Augen. Klopp, der Traditionalist bei Red Bull, er, der wie kaum ein anderer auf dieser Ebene für den puren Fußball steht, für Fußballkultur. Trainer bei Vereinen, die auch diese Kultur pflegen. In Dortmund und in Liverpool. Dort, bei einem der traditionsreichsten Fußballclubs der Welt, wo Emotionen und Geschichte fast alles bedeuten, wo Authentizität gefragt ist. Genau dort stellte sich Klopp einst als normaler Junge vor.
I'm a totally normal guy. I came from Black Forest. I'm the normal one.
Der Normale war er natürlich nie, aber Sympathieträger und Menschenfänger. Im oft abgehobenen Profifußball für viele ein Fels der Ehrlichkeit, der Aufrichtigkeit, der gelebten Emotionen. Auch wenn Klopp schon in Liverpool sagte,
ich suche nicht die emotionalsten Vereine der Welt aus und sage so, da passe ich jetzt hin.
Traditionen, Fußballkultur und Emotionen haben Klopp stets geleitet. Aber auch Geld. Seine etlichen Werbedeals zeigen das. Und schon vor 2 Jahren hat Klopp auch das Konzept des Red Bull-Konzerns gelobt.
Ich weiß, wie sehr die Idee Rasenball Red Bull in der Kritik steht bei Traditionalisten im Fußball. Und ich bin auch einer. Nur finde ich, dass Leipzig einfach einen neuen Weg gegangen ist. Das ganze Prinzip ist junge Spieler aufbauen. Die ganze Idee ist eine Fußballidee und nicht eine Geldidee. Es ist eine Fußballidee in Regionen, wo es keinen internationalen oder großen Fußball gab, was zu etablieren. Ich mag das ehrlich gesagt.
Etwas zu entwickeln, aufzubauen, das war auch Teil seiner Motivation, den neuen Job anzunehmen, hat er auf Englisch jetzt auf seinem Instagram-Profil betont.
I want to share my experience. Then I want to learn again.
Ich will meine Erfahrungen teilen. Ich möchte wieder lernen. Dafür hat man als Trainer kaum Zeit. Jetzt habe ich Zeit und die Möglichkeit. Und ich möchte herausfinden, was nützlich für den Fußball ist und so den Fußball ein bisschen weiterentwickeln.
So developing football a little bit as well.
Jürgen Klopp ist zurück in neuer Rolle. Für ihn der nächste Schritt, für viele andere die Abkehr vom Kult zum Kommerz.
Die Nachrichtensensationen der Fußballwelt hat heute Jürgen Klopp geliefert. Ab Januar wird er der Fußballchef des Red Bull-Konzerns sein, Hendrik Lückhoff hat berichtet. Schauen wir noch aufs Wetter. Es regnet auch die Nacht durch, zeitweise ziemlich kräftig, bei 13 bis 10 Grad. In der zweiten Nachthälfte wird es dann stürmisch. Einzelne Bäume könnten umstürzen. Morgen Vormittag beruhigt sich das Wetter wieder. Am Mittag gibt es dann die nächsten Schauer und einzelne Gewitter bei 12 bis 16 Grad. Das war die SR-Infobilanz am Abend. Mein Name ist Sarah Sasso. Schönen Abend.